Betest du? Betest du? Und wenn ja, wie sehen deine Gebete aus? Ich denke, die allermeisten von uns haben an jedem Tag irgendwie eine Zeit des Gebets. Typischerweise beten wir für die Dinge, die anstehen. Vielleicht beten wir für Familienmitglieder oder Freunde, vielleicht für Geschwister in besonderen Notsituationen. Vielleicht beten wir für die Kranken. Vielleicht beten wir auch für unsere Missionare. Vielleicht betest du für die Gemeinde, die Ältesten der Gemeinde oder die Prediger und die Predigt. Ich höre immer mal wieder, dass mir Geschwister sagen, ich bete für dich oder für euch als Älteste, ich bete für die Predigt. Und ich möchte sagen, herzlichen Dank. Danke, dass ihr für uns betet und vor allem danke, dass ihr auch für die Verkündigung in der Gemeinde betet. Das ist so wichtig und so wertvoll. Aber welchen Raum haben in deinen Gebeten wirkliche Anbetung Gottes und das Bekennen von Sünde? Und betest du auch für die Dinge, die Jesus uns zu Beginn des sogenannten Vater Unser gelehrt hat? Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf der Erde. In unserer aktuellen Predigtserie durch das Buch Daniel kommen wir heute zu Kapitel 9. Wir haben gerade schon einen Abschnitt daraus gehört. Und wir werden sehen, der Großteil dieses Kapitels ist einfach ein Gebet. Ein Gebet, das Daniel gebetet hat. Ein sehr vorbildliches Gebet. Und schon allein deshalb lohnt es sich, diesen Predigttext genauer anzuschauen. Und meine Hoffnung ist, dass dieses Gebet unser Beten neu inspiriert. Aber wir werden nicht nur das Gebet sehen in diesem Kapitel, wir werden auch sehen, wie Gott auf dieses Gebet reagiert. Und wir werden sehen, dass Gott zusagt, dass er über Bitten und Verstehen hinaus geben wird. Gott gibt mehr, als Daniel erbittet. Und das wiederum, hoffe ich, wird uns stärken in unserer Zuversicht zu beten und auf Gott zu vertrauen, dass er uns geben wird. Alles, was wir brauchen und sogar noch mehr, weit über Bitten und Verstehen hinaus. Und so möchte ich beten, dass der uns dabei hilft. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet an diesem Morgen, dass du uns durch das Gebet des Daniels und das, was wir in Antwort darauf sehen in deinem Wort, neu motiviert werden zu beten. Dass wir beten voll Vertrauen auf dich, ein Gott, der barmherzig ist, der Sünden vergibt und der seinen Kindern weit über alles Bitten und Verstehen hinaus gibt. So lenke unseren Blick auf deine Verheißung, sodass wir im Glauben gestärkt werden. Herr, und ich möchte beten für die unter uns, die dich noch nicht kennen. Ich bete, dass sie erkennen, auch im Gebet des Daniels, dass da wirklich einer ist, der Gebet hört und erhört und der Dinge tun wird nach seiner großen Verheißung. Amen. Wir haben das Gottesdienstblatt und wir sehen darin, dass der Predigttext sich in zwei große Teile gliedert. Das haben wir gerade schon bedacht. Die Verse 1 bis 19 sind Daniels vorbildliches Gebet. Die Verse 20 bis 27 zeigen uns dann, wie Gott auf dieses Gebet hin antwortet. Und einfach, um es ein bisschen einfacher zu machen, zuzuhören bei dieser Predigt, habe ich die einzelnen Punkte noch mal ein bisschen weiter untergliedert. Das heißt, wir werden den Text nicht in Gänze einmal durchlesen, sondern abschnittsweise und darüber weiter nachdenken. Also lasst uns Daniels vorbildliches Gebet anschauen. Und da sehen wir in den ersten drei Versen wirklich die Einleitung des Gebets. Und ich möchte uns diese ersten drei Verse lesen. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros aus dem Stamm der Meder, der über das Reich der Chaldäer König wurde. In diesem ersten Jahr seiner Herrschaft achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia. Dass nämlich Jerusalem 70 Jahre wüst liegen sollte. Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und in Sack und Asche. Ja, wir kriegen hier eine kurze Einordnung. Letzte Woche haben wir gesehen, dass Daniel eine Vision hatte im dritten Jahr der Herrschaft des babylonischen Königs Belsasar. Und wir hatten darüber nachgedacht, dass es zu diesem Zeitpunkt noch über 10 Jahre hin war, bis die Babylonier besiegt werden würden und dann ein neues Regime an deren Stelle treten würde. Und jetzt ist es soweit. Jetzt ist es geschehen. Dann ist das erste Jahr der Herrschaft des Königs Darius, der nun eben nicht mehr aus dem Volk der Babylonier oder manchmal werden sie auch die Chaldäer genannt, kommt, sondern er ist jetzt, wenn wir so wollen, der Volk Gottes Besieger. Ja? Er besiegt das Volk, das Israel einst besiegt hatte. Die Babylonier hatten Israel verschleppt, hatten Daniel und seine Freunde verschleppt und jetzt kommt ein anderer König und besiegt die Feinde Israels. Und Daniel merkt, jetzt kommt so langsam die Zeit, auf die wir so lange gewartet haben. Und nun tut er das, was wir alle tun sollten, wenn wir mehr von Gott wissen wollen. Daniel geht nicht in sein Zimmer und sagt, Gott, gib mir eine neue Vision. War ganz gut bei den letzten 2 Malen oder 3 Malen. Nein, die Visionen, die kamen zu sehr unterschiedlichen Zeiten. Es war Jahre her, dass er eine Vision hatte. Er weiß, das normale Reden Gottes finden wir nicht in Visionen. Das normale Reden Gottes finden wir in Gottes Wort. Und so liest er Gottes Wort. Er studiert seine Bibel. Und er achtet darauf. Das heißt, er macht nicht nur irgendwie stille Zeit, schnell einen Check hinter das Kapitel, sondern er achtet darauf. Er studiert Gottes Schrift. Und er achtet nochmal genau darauf, auf etwas, was er sicherlich zuvor schon häufiger gelesen hatte, nämlich wie lange es dauern wird, bis jetzt das Volk Gottes zurückkehren wird aus dem Exil. Und das sind 70 Jahre. Und das stärkt jetzt sein Gebet. Das bringt ihn jetzt dazu zu beten. Und sein Gebet wird jetzt informiert, also durch die Schrift. Ich denke, das allein darf uns eine Hilfe sein. Wenn wir unsere Bibel lesen, lesen wir unsere Bibel so, dass sie unser Gebet informiert und inspiriert. Lesen wir in Gottes Wort Verheißungen und sagen, diese Verheißung, da setze ich mich nicht jetzt in einen Schaukelstuhl und warte mal, wie Gott das jetzt machen wird, sondern ich bete sie, ich sehne sie herbei. Das ist das, was Daniel uns hier zeigt. So können wir beten. Und tatsächlich nicht nur das, er liest auch in Gottes Wort etwas über Gottes Größe und etwas über die Schuld der Menschen und auch das bringt er ins Gebet. Und das sehen wir im ersten Teil des Gebets, in den Versen 4 bis 14, die wir gerade schon in der Textlesung gehört haben. In diesen Versen, in diesem ersten langen Teil des Gebets, lesen wir einfach ein wunderbares Bekenntnis. In diesem Bekenntnis kommt vor allem Bußgebet vor, deswegen tauchen verschiedene Verse aus dem Gebet, was wir gerade gehört haben, in verschiedenen Kirchen und Gemeinden, in deren Liturgie immer wieder auf. Je nachdem, was euer kirchlicher Hintergrund ist, kennt ihr vielleicht einige Abschnitte aus Daniel 9 als einen festen Bestandteil des Gottesdienstes. Ja, das ist ein liturgisches Sündenbekenntnisgebet, wird von manchen Gemeinden so gebraucht, von manchen Kirchen so gebraucht. Aber es ist mehr als nur ein Bußgebet. Es ist tatsächlich eben auch eine Form der Anbetung. Und tatsächlich sehen wir, dass Daniel immer erstmal auf Gott schaut und auf die Größe Gottes und dann wieder auf sich selbst schaut. Und ich möchte uns ermutigen, in unserem Beten auch das uns wirklich zu einer festen Übung zu machen. Wir sind oft so schnell dabei, zumindest wenn ich von mir auf andere schließen darf, ich bin oft so schnell dabei, dass ich in der Fürbitte bin, für dieses oder jenes bete. Aber vielleicht ist es doch gut, manchmal innezuhalten und bevor wir mit unserer Wunschliste zu Gott kommen, erstmal auf ihn zu schauen, wer ist der eigentlich, mit dem wir reden? Ihn anzubeten, ihn zu loben und zu preisen dafür, wer er ist. Und dann, wenn wir auf ihn schauen, mal einen Moment auf uns zu schauen und zu sehen, wer bin ich eigentlich? Und dann zeigt mir Gottes Wort vielleicht, dass ich erst einmal Schuld vor ihm bekennen sollte, bevor ich um Dinge bitte. Genau das tut Daniel hier. Er beginnt dieses Gebet mit den Worten, ach Herr, du großer und heiliger Gott, der du Bund und Gnade bewahrst, denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Auf gut Deutsch, er betet Gott, du bist so treu. Du bist groß und heilig und du hältst, was du versprichst. So kommt er vor Gott. Und er erkennt dann, dass Gott zwar treu ist, aber er und das ganze Volk nicht treu ist. Tatsächlich betont er Gottes Treue und Gerechtigkeit immer wieder. Nicht? Vers 7 zum Beispiel. Herr, du Herr bist gerecht. Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit bringt er in Vers 12 nochmal vor. Und Gott hat seine Worte gehalten, die er geredet hat, gegen uns und unsere Richter, die uns richten sollten, dass er ein so großes Unglück über uns hat kommen lassen. Gottes Gericht ist Ausdruck seiner Treue und Gerechtigkeit. Vers 14, noch einmal. Darum ist der Herr auch bedacht gewesen auf dieses Unglück und hat es über uns kommen lassen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut. Hier sehen wir, bevor er klagt über seine Umstände, Herr, das ist so schlimm, und vielleicht ein Gebet bringt, was ich immer mal wieder ausgedrückt höre von Christen, warum ich? Das ist nicht gerecht, erkennt er an, erst einmal, egal was mir widerfährt, mir geht es sicherlich nicht schlechter, als ich es verdient hätte. Ich weiß nicht, ob du so schon mal über dein Leid gedacht hast. Ich weiß, das ist herausfordernd. Mich hat das mal sehr herausgefordert, als ein Pastor, der zu Besuch war in einer Gemeinde, wo ich auch zu Besuch war, und ich ihn dann gefragt habe, hey, CJ, wie geht's dir? Und er sagte, viel besser, als ich es verdient habe. Und ich wusste, er geht durch schwere Zeiten. Aber er sagte mir, geht's besser, als ich es verdient habe. Und da habe ich für einen Moment innegehalten und gedacht, wenn ich ehrlich auf mich schaue, egal wie es mir gerade geht, mir geht's immer besser, als ich es verdient habe. Denn als Sünder hätte ich erst einmal Gottes Gericht verdient. Ich hätte gar nicht verdient, noch zu leben. Daniel erkennt das. Gott ist gerecht, Gott ist treu. Und so betet er Gott an. Er klagt also nicht über das Schlimme, was er wirklich erlebt hat. Ich möchte damit deutlich sagen, nicht alles Schlimme, was wir erleben, ist die unmittelbare Konsequenz unserer Sünde. Wir leben in einer gefallenen Welt. Das heißt, viele Schlimme erleben wir einfach, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Aber egal, was wir erleben, uns geht es immer besser, als wir es verdient haben. Und dann mitten in diesem Gebet bekennt Daniel noch etwas über Gott, das ihm ganz große Zuversicht gibt. Und das sehen wir in Vers 9. Ich glaube, das ist so ein Zentrum des Gebets. Marvin hat das wunderbar gelesen, weil er diesen Vers auch sehr betont hat. Bei dir aber, Herr, unser Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Das verändert alles, nicht? Gott ist nicht nur gerecht, wenn er uns richtet. Gott ist nicht nur gerecht und treu, Gott ist auch ein Gott der Barmherzigkeit. Er erbarmt sich über uns. Und bei Gott ist Vergebung. Wenn wir keine Hoffnung auf Barmherzigkeit und Vergebung hätten, wenn wir damit nicht rechnen würden, was bliebe uns dann, als unsere Sünden so gut wie möglich zu verstecken und wegzudiskutieren? Aber wenn wir darum wissen, dass da einer ist, bei dem Barmherzigkeit und Vergebung ist. Ist das nicht großartig? Dann haben wir dieses wunderbare Privileg, dass wir unsere Sünden vor ihn bringen können und uns darauf verlassen dürfen, dass er ein Gott ist, der uns gerne vergibt, der uns barmherzig und voller Liebe und Gnade anzieht. Ich weiß nicht, ob du so über Sündenbekenntnisgebet schon mal nachgedacht hast. Das ist ein wunderbarer Weg, wie wir ein schlechtes Gewissen loswerden können. Weil wir Gott unsere Schuld bringen können und uns dann daran erinnern dürfen, er ist ein Gott, der Sünden vergibt. Als Marvin vorhin mit uns Sünden bekannt hat, da hast du vielleicht gesagt, bei der bin ich nicht schuldig. Und vielleicht insgesamt, das war mir jetzt zu viel. Aber die bessere Haltung, glaube ich, wäre zu sagen, egal was bei mir jetzt wie viel zutrifft, im Großen und Ganzen trifft das auch auf mich zu. Und jetzt bringen wir es Gott und wir geben es ab. Und mein ganzes schlechtes Gewissen, diesen ganzen Rucksack, lege ich ab und kriege zugesprochen, bei dir ist noch mehr Gnade und ich bin frei von meiner Schuld. Daniel erkennt das. Deswegen bringt er seine Sünden vor Gott. Und dann sehen wir, er bringt nicht nur seine Sünden vor Gott, er bringt auch die Sünden seines Volkes vor Gott. Ist auch sehr interessant. Nicht? Er sieht sich als Teil einer Gruppe und er versucht sich jetzt nicht zu separieren. Ja, in der FEG München Mitte gibt es viele, die sollten diese Sünde bekennen, aber ey, ich bin besser. Könnte man ja machen. Und vielleicht sogar zu Recht. Und Daniel war sicherlich ein ausgesprochen guter Israelit. Feiner Kerl. Nicht so wie manche andere. Er bekennt aber auch nicht die Schuld einfach nur anstelle des Volkes, so als wenn wir das tun könnten, ja? Ich habe gesündigt und Marvin sagt, ja, ich bekenne die Schuld für dich. Nee, ich muss meine Schuld bekennen. Es gibt keine Vergebung für die, die einfach auf irgendeinen Stellvertreter hoffen, außer auf Jesus, der unser Stellvertreter ist, der uns vor dem Thron Gottes vertritt. Aber zu ihm müssen wir kommen. Durch ihn können wir zum Vater kommen. Nein, Daniel erkennt an, dass es eine Form von gemeinschaftlicher Sünde gibt. Und deswegen ist es gut und richtig, nicht nur individuelle Schuld zu bekennen, sondern auch zu sagen, auch als Gemeinschaft können wir Gott sagen, wir machen nicht alles gemeinsam so, wie wir es tun sollten. Und deswegen ist es gut und richtig, auch gemeinsam Sünden zu bekennen. Ein konkretes Beispiel für uns könnte sein, dass wir anerkennen, dass unsere gemeinsame Anbetung vielleicht noch nicht dem entspricht, was Gott wirklich verdient. Ja, dass wir bei unserer gemeinsamen Anbetung oft vielleicht gar nicht wirklich so gemeinsam anbeten, sondern wir sagen, ja, das ist das Lied, das die mögen, das sollen die mal singen, oder das ist das Lied, was die mögen, das singen die, oder bei dem Lied singe ich nicht mit, oder ich singe jetzt einfach mit, aber ich bin gar nicht wirklich dabei. Sehen wir, dass wir Zeiten, wo wir Gott anbeten in Liedern, dass wir sagen, wir wollen gemeinsam Gott anbeten. Gott verdient es, egal ob ich die Melodie mag oder mir die Gitarre zu laut ist oder was auch immer. Vielleicht ist das etwas, was wir gemeinschaftlich vor Gott bekennen sollten. Herr, vergib uns, dass unsere Anbetung oft sich an so vielen Dingen orientiert, aber nicht daran, wer du bist und was dir gebührt. Vielleicht ist auch unser Sündenbekenntnis etwas, was wir vor Gott als Sünde bekennen sollten. Weil unser Sündenbekenntnis vielleicht oft sehr vorsichtig ist. Wir bekennen die Dinge, die sowieso jeder weiß, damit wir nicht die Dinge bekennen müssen, die keiner weiß. Weil das ist ja peinlich. Oder erkennen wir, dass bei Gott Vergebung ist? Nun, wir können da selber vielleicht jeder nochmal beim Mittagessen drüber nachdenken, wo uns das herausfordert. Daniel bekennt für das Volk Israel auf jeden Fall ganz allgemein, dass sie die göttlichen Gebote missachten, dass sie dem Wort Gottes gegenüber ungehorsam sind, und wird dann etwas konkreter und sagt, wir haben Gott weder so angebetet, wie es angemessen gewesen wäre, noch haben wir unsere Sünden bekannt und uns dann auch wirklich davon abgewandt. Das bringt er hier vor Gott. Ich will nicht weiter auf das Bußgebet eingehen, weil es noch viel anderes zu bedenken gibt. Ich möchte uns einfach ermutigen, vielleicht dieses Gebet, die Verse 4 bis 14, die wir vorhin gehört haben, nochmal das ein oder andere Mal in der nächsten Woche zu lesen und dieses Wort zu entsprechen zu lassen und zu schauen, wie es unsere Gebete vielleicht ganz neu inspirieren kann. Vielleicht darf ich dich dazu ermutigen. Die Verse 4 bis 14, Daniel 9, 4 bis 14, nächste Woche, vielleicht jeden Morgen einfach mal lesen und schauen, was macht das mit deinem Beten? Wo kann Daniel uns da ein Vorbild sein? Lasst uns nun aber schauen auf die Verse 15 bis 19, und das ist jetzt ein etwas kürzeres Fürbittegebet nach einem langen Bekenntnisgebet, sowohl Bekenntnis von Gottes Größe und Sündenbekenntnis, kommt jetzt die Fürbitte. Ich lese uns die Verse 15 bis 19. Und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk aus Ägyptenland geführt hast mit starker Hand und hast dir einen Namen gemacht, so wie es heute ist, wir haben gesündigt. Wir sind gottlos gewesen. Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Antlitz über dein zerstörtes Heiligtum um deinetwillen. Herr, neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertraue nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach Herr, höre. Ach Herr, sei gnädig. Ach Herr, merke auf. Tu es und säume nicht. Um deinetwillen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Starke Fürbitte, oder? Wiederum, wir sehen, sie ist durchtränkt von Bekenntnis dass wir nicht zu fordern haben von Gott, sondern ein Vertrauen darauf, dass Gott einfach barmherzig ist. Ein Gott ist, der Gebet erhört. Er beginnt seine Fürbitte damit, dass er Gott quasi daran erinnert, aber vielleicht in gewisser Weise auch sich und sein Volk daran erinnert, wie Gott schon in der Vergangenheit das Volk aus großer Not befreit hat. Nämlich als er Israel aus der Sklaverei in Ägypten gerettet hatte. Und er erklärt dann nochmals, dass letztendlich alles, was sie brauchen, ein Gott ist, der barmherzig ist, der Gnade zeigt, der vergibt und der darauf bedacht ist, sich selbst groß zu machen. Das ist sein Gebet, nicht? Wir haben das vielleicht am Ende gerade gesehen. Wirkt fast ein bisschen wie ein Trick im Gebet. Aber Gott, mach das nicht für uns, mach das einfach für dich. Damit du groß rauskommst. Aber genau das betet er. Genau das betet er. Weil er im Endeffekt anerkennt, dass Gott alle Anbetung, alle Ehre gebührt. Und er versteht, dass die Untreue von Gottes Volk letztendlich auch schlecht auf Gott reflektiert. Und er sagt, das will ich nicht. Vergib uns, dass wir deinem Namen nicht alle Ehre gemacht haben. Stell uns wieder her, damit dein Name groß rauskommen kann. Ein wunderbares Gebet, nicht? Gebet aus einem demütigen Herzen. Ein Gebet, das ganz auf Gott vertraut. Und ein sehr gottzentriertes Gebet. Ihr Lieben, so viel zum Gebet des Daniels. Zu diesem sehr vorbildlichen Gebet, das uns sicher eine Hilfe sein kann, damit auch unsere Gebete immer biblischer werden. Nochmal, sein Gebet ist angeregt durch sein Bibellesen. Er betet entsprechend dessen, was er im Wort Gottes liest. Er betet entsprechend der Verheißungen, die er liest. Deswegen betet er vor allem um die Rückkehr aus dem babylonischen Exil. Er bekennt dabei, wie groß Gott ist. Er lobt Gott und seine Eigenschaften. Er bekennt seine Sünden und die Sünde seines Volkes. Und er bittet von Gott Dinge, die letztendlich dazu führen, dass Gott verherrlicht wird. Wollen wir so beten? Wenn du noch überlegst und deswegen gerade noch nicht Ja oder Amen gesagt hast, vielleicht hast du es dir auch gedacht, ab Vers 20 kommt das, was uns nun wirklich helfen wird, zu erkennen, dass es gut ist, so zu beten. Denn ab Vers 20 lesen wir im zweiten Teil unseres Kapitels, wie Gott nun auf Daniels Gebet antwortet. Er tut das wiederum, indem er den Engel Gabriel sendet und Daniel durch Gabriel einen tiefen Einblick in seine Pläne gibt und damit verdeutlicht, dass Gott weit über das Bitten und Verstehen von Daniel hinaus geben wird, Segen schenken wird. Wiederum, ich lese uns zuerst die Einleitung hier des Gebetes, der Antwort auf das Gebet in den Versen 20 bis 21. Da schreibt Daniel: Als ich noch so redete und betete und mein und meines Volkes Israel Sünde bekannte und mit meinem Gebet für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn, meinen Gott, lag, eben als ich noch so redete in meinem Gebet, da flog der Mann Gabriel, den ich zuvor im Gesicht gesehen hatte, um die Zeit des Abendopfers dicht an mich heran. Ja, also Daniel sagt hier zwei Dinge. Er sagt, Gabriel kommt und er kommt, wo er betet. Dieser gleiche Gabriel, der jetzt hierher gesandt wird, der war in Kapitel 8 im Gesicht und in der Vision erschienen. Wir erinnern uns, wenn wir letzte Woche zugehört haben bei der Predigt, wenn wir hier waren, wie Gabriel kam und Daniel, nachdem er eine Vision hatte, die er überhaupt nicht verstehen konnte, ihm wesentliche Dinge so erklärte, dass Daniel zwar nachher immer noch vieles nicht verstehen konnte, aber doch eine gewisse Klarheit darüber hatte, was Gott tun würde. Er war ermutigt und gestärkt. Auch wenn er wusste, es wird noch viel Leid geschehen, im Endeffekt konnte er weitermachen, weil er wusste, Gott wird alles zu einem guten Ende bringen, auch wenn noch viel Leid bevorsteht. Gabriel hatte ihm also schon mal einen Einblick in die Zukunft gegeben. Und genau das Gleiche tut Gabriel hier nun wieder. Vers 22 und 23. Und er, Gabriel, unterwies mich, Daniel, und redete mit mir und sprach: Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir zum rechten Verständnis zu verhelfen. Denn als du anfingst zu beten, erging ein Wort. und ich komme, um dir es Kunst zu tun, denn du bist von Gott geliebt. So merke nun auf das Wort, damit du das Gesicht verstehst. Merkt ihr was? Wie lange hat es gedauert, bis Gott Gabriel sendet, um Daniel eine Antwort zu geben? Ab wann merkt Gott, dass wir beten? Muss ich die richtigen Formulierungen haben? Brauche ich erstmal so ein gewisses ins Gebet hineinkommen, bevor Gott dann auf anschaltet? In manchen Gebeten könnte man den Eindruck haben, nicht? Lauf uns erstmal ein bisschen warm und dann irgendwann hört er hoffentlich. Nee. Das ist bei mir manchmal so, wenn meine Frau mit mir reden will, hörst du mir eigentlich zu? Ja, genau. Bei Gott ist das anders. Sollte uns nicht überraschen, dass Gott anders ist als ich. Ne? Aber bei Gott ist das anders. Das heißt hier, als du anfingst zu beten, erging ein Wort. In dem Moment, wo Daniel seine Hände faltet und sagt, lieber Gott, da ist Gott auf Zuhören geschaltet. Und Gott merkt, hier kommt ein Gebet und Gott fängt an sofort zu sagen, Gabriel, der Mann braucht Hilfe. Ich will ihm helfen. Warum? Weil Gott ihn liebt. Okay, gut für Daniel. Was hat das mit dir zu tun? Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn Jesus Christus dein Retter und Herr ist, ich hoffe, dann ist dir klar, dass was Gabriel Daniel sagt, darüber, wie Gott zu ihm steht, trifft auch auf dich zu. Du bist von Gott geliebt. Lieber Christ, ist dir das klar? Du bist von Gott geliebt. Und zwar nicht, weil du perfekt bist, nicht, weil du nicht sündigst. Daniel in dem Gebet, was er betet, bekennt Sünde. Aber Gott sagt, du bist geliebt. Lieber Christ, das darf dir Hoffnung geben. Das darf dir Zuversicht geben. Das, was Gott für dich hat als Kind Gottes, ist immer das, was ein liebender Vater für seine Kinder hat. Dinge, die aus einem Herzen der Liebe kommen. Das ist nicht immer genau das, was wir wollen, aber es ist immer gut. Von daher, lasst uns ermutigt sein. Wir können zu Gott beten, wir können wissen, Gott hört unser Gebet und zwar vom ersten Wort an. Nun wird er nicht immer so antworten und nicht immer so schnell antworten wie hier, weil ein liebender Vater weiß, dass es nicht immer gut und richtig ist, sofort zu geben, was er beten wird. Aber Gott hört unser Gebet und Gott wird uns geben, was wir brauchen. Und er gibt uns auch das Verständnis, das wir brauchen. In der Regel durch sein Wort, so wie Daniel selber das auch erlebt. Und manchmal schenkt er uns tieferes Verständnis durch seinen Geist. Und ich würde behaupten, dass der Heilige Geist in unserem Leben die Rolle eingenommen hat, die der Engel Gabriel im Leben von Daniel hatte. Dass der Geist Gottes der Weg ist, wie Gott uns Dinge offenbart. Tiefer in die Erkenntnis führt. Wir sehen also hier, Gott schenkt Daniel jetzt eine Antwort darauf, was er tun wird. Daniel hat gebeten und stell doch dein Volk wieder her. Und Gott sagt, ich werde viel mehr für dich tun, als dass ich euch aus dem babylonischen Exil einfach nur zurückschicke. Und das sehen wir zuerst im Vers 24. Das ist wirklich eine Zusammenfassung der Dinge, die dann später nochmal weiter erklärt werden. Bisschen kompliziert, aber lasst uns das genau betrachten. Das ist das, was Gabriel Daniel erklärt. Was Gott für sein Volk tun wird, weit über die Rückkehr aus dem Exil hinaus. 70 Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung erfüllt und das oder der Allerheiligste gesalbt werden. Nun, hier ist ein kurzer Kommentar angebracht. Die Luther-Übersetzung und einige andere Übersetzungen sind hier leider etwas irreführend, wenn hier von 70 Wochen die Rede ist. Da steht tatsächlich nicht das Wort Woche. Da steht einfach 70 mal 7. Die 7 sind Zeiteinheiten. Diese Zeiteinheit kann eine Woche sein. Tatsächlich wird das gleiche hebräische Wort gelegentlich als Woche übersetzt. Es wird an anderen Stellen auch als Tage übersetzt. 7 Tage. Da wird dieses sieben noch ergänzt um das Wort für Tag. Und es kann einfach auch eine Zeiteinheit sein. Manche Leute sagen 70 Jahrwochen, man könnte einfach auch sagen 70 Jahre. Letztendlich traut sich das nur keiner, weil wir nicht genau wissen, was diese Zeiteinheiten eigentlich sind. Okay, es sind einfach 70 mal 7 Zeiteinheiten. Das ist das, was hier wirklich steht. Und im Endeffekt muss uns klar sein, dass in apokalyptischer Literatur, also Literatur, die auf das Ende schaut, und das ist hier eindeutig die Textgattung, in der wir sind, Zahlen immer eine symbolische Bedeutung haben. Ja, das sehen wir zum Beispiel auch in der Offenbarung bei der Zahl von den 144.000, die letztendlich im Himmel sein werden. Ja, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass der Himmel vielleicht schon voll ist und dass die schon alle da sind. Wir dürfen wissen, das steht symbolisch für die Vollzahl 12 mal der Vollzahl 12 mal der großen Menge 1000. Okay? 144 heißt einfach, es werden alle im Himmel sein, ganz viele und zwar jeder, wirklich jeder, der da sein soll. Die Vollzahl wird ankommen. Und ähnlich ist das mit der 70 mal 7. Das ist eine Formulierung, die wir in der Bibel übrigens auch an einer anderen Stelle finden. Vielleicht ist das dem einen oder anderen gerade durch den Kopf gegangen. 70 mal 7 habe ich schon mal gehört. Ja, genau, Jesus hat das mal gebraucht. Als Petrus gesagt hat, wie oft sollen wir eigentlich vergeben? 70 mal? Nee, 7 mal hat er gefragt, ne? 7 mal. Und Jesus sagt, nee, nicht 7 mal, 70 mal 7 mal. Was meint ihr, was Petrus gemacht hat? Er hat sein Notizbuch rausgeholt und hat dann angefangen, immer Strichliste zu führen. Und bei 490 hat er gesagt, endlich kann ich aufhören. Nein! Er sagt eine bestimmte Zahl und Jesus sagt, viel, viel mehr. Die Zahl steht einfach dafür, dass du nicht aufhören sollst. Es geht nicht darum, dass wir was berechnen sollen. Er sagt einfach, hör nicht auf, ein Herz zu haben, das vergeben wird. Das vergeben will, wenn jemand Vergebung sucht. Und das ist letztendlich auch das, was wir hier sehen. Uns muss klar sein, auch wenn ich jetzt vielleicht dem einen oder anderen auf den Fuß trete, der jetzt schon seine großen Charts rausgeholt hat, um genau zu markieren, wo wir genau sind. Ja? Nein. Daniel kriegt hier keinen Tipp, dass er mal ausrechnen kann, wo genau wir gerade sind. Es geht nicht darum. Es geht darum, dass Daniel fragt, sind wir jetzt bald angekommen bei 70 Jahren und können zurückgehen nach Babylon, so wie Jeremia uns das vorhergesagt hat, wie du es Jeremia gezeigt hast. Und Gott sagt, ich will dir was zeigen, das weit darüber hinausgeht. Weit darüber hinaus. Ein Einblick in die Dinge, an die du gar nicht denkst. Und dann erklärt er, um was es dabei geht. Und erwähnt ja hier ganz konkret 6 Dinge. Ja, was am Ende dieser Zeit geschehen soll. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht. Sünde wird abgetan, Schuld wird gesühnt, ewige Gerechtigkeit gebracht. Gesicht und Weissagung, also Visionen und Prophetie, wird erfüllt sein, wird aufhören. Und das heißt es in der Luther-Übersetzung, tatsächlich steht da kein Artikel, wahrscheinlich besser der Allerheiligste wird gesalbt werden. Nur wenn du heute jetzt hier bist und denkst, super, jetzt bin ich mal gespannt, was genau diese 70 mal 7, wie man die auslegen muss, ob Matthias auch das denkt, was ich immer schon gedacht habe, vielleicht auch prüfst, ob ich wirklich bibeltreu bin, weil ich sage, wovon du überzeugt bist, keine Chance. Ich habe gewisse Vorstellungen, worum es hier gehen könnte und wie wir das einteilen können, aber das halte ich in einer ganz offenen Hand. Weil im Endeffekt mir klar ist, was war die Funktion dieses Textes für Daniel? Daniel, ich habe viel mehr für dich, als du dir überhaupt vorstellst. Du denkst, was ihr braucht, ist einfach eine Rückkehr aus dem babylonischen Exil. Ich sage dir, ihr braucht so viel mehr. Was würde euch das letztendlich Gutes tun? Klar, dein Exil hat erstmal ein Ende. Dann seid ihr zurück im gelobten Land. Und was wird passieren? Ihr wart ja auch schon mal in Ägypten oder wart im gelobten Land. Was ist passiert? Was wird immer passieren, wenn Menschen einfach nur eine nächste Chance bekommen? Sie verbocken es wieder. Und dann kommt vielleicht das babylonische Exil, aber da kommt wieder irgendwas anderes. Und Gott sagt, schau, ich habe was viel Besseres für dich, als einfach nur eine neue Chance, einen Neuanfang. Ich habe was, was du wirklich brauchst. Ich werde einen Weg bereiten, dass am Ende die Sünde abgetan wird. Dass du nicht sagen musst, ich brauche wieder ein Bußgebet und vielleicht auch wieder alttestamentliche Opfer, um irgendwie mit Gott ins Reine zu kommen. Ich werde das Problem letztendlich lösen. Ich werde eine ewige Gerechtigkeit bringen. Nicht eine, die nur funktioniert für die nächsten 5 Minuten, bis du wieder sündigst. Ich werde so wunderbar arbeiten, dass eines Tages aller Frevel, alles Böse, alles Leid ein Ende findet. Das ist das, was er hier verheißt. Wir lesen schließlich in Versen 25 bis 27 von 3 Zeitabschnitten, wie sich diese 70 mal 7 aufteilen. Und wir können die miteinander betrachten und ich kann euch sagen, wie man sie eventuell verstehen könnte. Aber eins ist mir wichtig. Das, was ich jetzt sage, ist dann eher spekulativ. Meine Erkenntnis ist hier Stückwerk. Ich weiß auch nicht, ob wir es letztendlich genau wissen müssen. Aber was wir haben dürfen, ist diese feste Zuversicht, dass das, was Gott Daniel durch den Engel Gabriel zeigt, wirklich wahr ist und geschehen wird. Und das verändert alles. Okay? Also, ich lese uns diesen Abschnitt, 25 bis 27. So wisse nun und gib Acht, von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit. Und nach 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein, und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören, aber dann kommt das Ende durch eine Flut. Und bis zum Ende, hier geht er nochmal zurück in diese 62 Wochen, bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Es wird, Entschuldigung, nicht 62 Wochen, die letzte Woche. Also nochmal, er geht nochmal zurück in die letzte Woche, weil er vorher sagt, aber dann kommt das Ende durch eine Flut. Und dann sagt er, und bis zum Ende, nochmal zurück, die letzte Woche, wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Er wird aber vielen den Bund schwer machen, 1 Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild der Verwüstung, Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Ja, also wir sehen 3 Teile, 7 mal 7 Zeiteinheiten, 62 Zeiteinheiten, also 7 Zeiteinheiten, 62 Zeiteinheiten, 1 Zeiteinheit. Oder 7 mal 7, 62 mal 7, 1 mal 7. Und hier wird jetzt gesagt, in dieser Zeit werden verschiedene Dinge geschehen. Der Anfang ist relativ klar. Der Anfang ist die Rückkehr nach Jerusalem, wieder Aufbau von Jerusalem. Na, da sind wir uns einig, das ist gleich am Anfang. Jerusalem werde wieder aufgebaut werden. Das steht ganz am Anfang. Und das Ende ist auch relativ klar. Dann kommt das Ende, das endgültige Ende. Erst wird ihr beschrieben durch eine Flut. Ja, wir wissen, das ist symbolisch, weil Gott hat nur verheißen, dass das Endgericht nicht nochmal durch eine Flut kommen wird, sondern an die Stelle der Flut. Die Flut steht sinnbildlich für das Gericht Gottes. Ja, kommt ein Gericht durch Feuer, aber am Ende kommt ein großes Gericht. Ja, und das Ganze sehen wir dann nochmal, als er dann im zweiten Durchlauf nochmal auf die letzte Woche zu sprechen kommt, auf die letzte Zeiteinheit. Und da spricht er, dass ganz am Ende das beschlossene Verderben kommen wird über die Feinde Gottes. Ja, über das Gräuelbild der Verwüstung, die Verwüstung selbst. Da wird ein Gericht drüber kommen. Ja? Das heißt, Anfang und Ende sind klar. Und das Zwischendrin, da können wir jetzt spekulieren, wie genau und wann genau geschieht das. Eins ist klar, alle Gottesverheißungen finden ihr Ja und Amen in wem? In Christus Jesus, so lehrt uns die Schrift. Das heißt, ganz sicher findet auch dieser Text seine Erfüllung in Christus Jesus. So, und jetzt gibt es manche Ausleger, die sagen, ja, das ist wahrscheinlich in diesem letzten 7 mit drin, dass da dann irgendwo der Sieg drin steht von Jesus und dann ist damit alles gemeint, vom ersten Kommen bis zum zweiten Kommen. Und andere Ausleger sagen, nein, tatsächlich der Christus ist der am Ende der ersten 7 Zeiteinheiten kommt, nämlich in Vers 25, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen. Ja? Ich tendiere dazu, Jesus hier zu sehen. Aber und dann zu sagen, die 62 Zeiteinheiten sind eine Zeiteinheit, wiederum sehr symbolische Sprache, in der wir viel Widerstand erleben, aber gleichzeitig auch erleben wir, dass Reich Gottes weiter existiert. Ja, und dann ganz am Ende kulminiert alles in einem großen letzten Konflikt, der mit dem Endgericht endet. Aber wiederum, das verstehen unterschiedliche Ausleger anders. Was mir wichtig ist, dass wir es mitnehmen, ist Folgendes. Daniel betet: Herr, sieh meine Lebensumstände an. Wir sind im Exil. Uns geht es schlecht. Und ja, wir haben es nicht besser verdient. Im Endeffekt, uns geht es immer besser, als wir es verdient haben. Aber Herr, trotzdem, weil wir wissen, dass du ein barmherziger und gnädiger Gott bist, bitten wir dich, verbessere, verändere unsere Lebensumstände. Tu das so, dass du darin geehrt wirst. Als Zeugnis für die Welt. So ein Gebet beten wir auch ganz oft, oder? Herr, sieh meine Lebensumstände an. Herr, bitte greif ein. Bitte schenk Veränderung. Und Gott sagt zu Daniel: Ich habe dein Gebet gehört. Und übrigens, ja, ich werde das beantworten. Hatte ich ja auch schon verheißen, dass ich es beantworten werde. Aber verliere nicht aus dem Blick, dass ich was viel, viel Größeres und was viel, viel Besseres für dich habe. Und lieber Bruder, liebe Schwester in Christus, ich hoffe, das hörst du jetzt auch. Egal wie deine Lebensumstände sind, egal was Gott in deinen Lebensumständen tut, durch sein Wort, durch diese Worte, die Gabriel, Daniel und damit auch uns sagt, sagt Gott uns: Schaut, ich werde mehr tun, als nur deine Lebensumstände verändern. Ich sende einen, der wird alle deine grundsätzlichsten Probleme lösen. Bei ihm findest du die Vergebung deiner Schuld, die wird gesühnt. Bei ihm wirst du deine Sünde los, sie wird abgetan. Bei ihm findest du eine ewige Gerechtigkeit, die du nicht in dir trägst. Das ist das Erste, was wir verstehen müssen. Das ist die große Verheißung. Und ich hoffe, du hast das erkannt und ich hoffe, wo du das findest. Ich hoffe, du weißt, wie sich das erfüllt hat. Dazu ist Gott in Jesus Christus zu uns Menschen gekommen, entsprechend der großartigen Verheißung Gottes. Jesus Christus hat nicht nur so gelebt, wie wir hätten leben sollen. Er hat immer dem Wort Gottes gehorcht. Er hat keines der Gebote gebrochen. Er hat dann das gerechte Gericht für unsere Sünden, für unsere Schuld auf sich genommen am Kreuz von Golgatha. Er gab sein Leben, um dort den vollkommenen Preis zu zahlen, sodass jeder, der ihm seine Sünde bekennt, der ihm seine Schuld bringt, wissen kann, bei ihm ist Vergebung. Er nimmt uns unsere Schuld und er hat den Preis dafür bezahlt. Und dieser Preis ist ultimativ und ausreichend für jeden und für alle Zeit. Deswegen können wir so mutig vor seinen Thron der Gnade kommen und ihm unsere Schuld bringen, weil wir wissen, er hat sie doch schon längst gesühnt, wenn wir sie ihm nur bringen. Das hat Jesus für dich getan. Siehst du, das ist viel mehr als irgendwie die Veränderung deiner Lebensumstände. Wenn du heute hier bist und du bist noch kein Christ und du hoffst, dass Gott dir irgendwie in deinen Lebensumständen helfen kann, dann lass mich dir Folgendes sagen. Gott kann. Gott kann. Gott ist allmächtig. Es ist gut und richtig, wenn du im Gebet zu ihm kommst. Aber ich hoffe, du erkennst, Gott ist nicht einfach der Weihnachtsmann, dem eine Wunschliste vorlegt und der was für dich tut. Gott ist der Gott, dem alle Anbetung gebührt und deswegen sagt er, ich werde jedem viel größere Probleme lösen, nämlich sein ultimatives Problem, der wirklich zu mir kommt. Komm zu ihm, lerne ihn kennen. Bete ihn an, damit sein Name groß gemacht wird, auch durch dein Leben. Und dann wisse, er wird nicht nur deine Lebensumstände hier auf Erden verändern und verbessern. Das kann er tun, das wird er vielleicht tun. Aber letztendlich wird er vor allem dich befreien von aller Not und dich hinbringen in seine Herrlichkeit, wo wir ihn für alle Ewigkeit anbeten werden und darin unser größtes Glück finden werden. Das wird hier verheißen. Und es wird verheißen, das Ende wird kommen. Das Gericht wird kommen. Deswegen zögere nicht, komm zu Jesus. Du brauchst ihn. Nur so kannst du bestehen in der Zeit der Flut und wenn das Verderben, das beschlossen ist, über alles Unrecht ausgegossen wird. Ich möchte nicht weiter spekulieren über die 70 mal 7. Ich möchte uns einfach ermutigen, das zu erkennen. Unser Herr möchte unseren Horizont weiten. Er möchte uns sagen: Bring mir deine Nöte. bring mir deine Sünden. Und dann erkenne, ich nehme sie dir und ich höre dich und ich liebe dich und ich sorge für dich. Und ich habe etwas noch viel Größeres und Besseres für dich. Und der Blick darauf wird dir helfen, weiter voranzugehen. Wie können wir jetzt beten? Unser Herr Jesus sagt es uns. Er hat uns ein Gebet gegeben, in dem wir genau das tun können. Nicht, damit wir das wortwörtlich runterrasseln, sondern damit wir eine Vorlage haben, die uns helfen kann zu verstehen, wie wir beten sollen. Das war die Frage der Jünger, wie sollen wir beten? Und was hat Jesus gesagt? Betet ein großes Gebet. Ein Gebet, in dem ihr Gott in den Blick bekommt. Ein Gebet, in dem ihr nicht einfach nur die kurzen Dinge im Leben erbittet. Das könnt ihr tun. Unser täglich Brot gib uns heute ist ein gutes Gebet. Und ja, vergib uns unsere Schuld ist ein wichtiges Gebet. Aber wir können viel größer beten. Und so möchte ich diese Predigt enden damit, dass ich euch bitte aufzustehen und mit mir zu beten. Und wenn du das Gebet nicht auswendig kannst, das ist kein Problem. Es steht hier zu meiner Rechten aus deiner Sicht. Lass uns zu unserem himmlischen Vater gehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.